Wir werden heute einen großen Blick tun hinein in die grauenhafte Not von verzweifelten Menschen ohne Hoffnung. Und was unser Schatz ist als Christenleute, die wir mit Wort und Tat weitergeben dürfen. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Das soll durch diesen Tag klingen und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind in diesem Gottesdienst. Wir wollen Gott die Ehre geben und wir wollen mit dem Loblied beginnen. Lobe den Herrn, alle die ihn ehren. 447, die Verse 1 bis 3 und dann 6 und 7 vom Lied 447. Wir wollen beten. Du treuer Herr, das beschämt uns heute Morgen, wie gut du zu uns bist, was du uns alles gibst an Gaben, an Freude, an Leben, an äußerer Versorgung, an Frieden, wie wir deine Wunder erleben. Und dann wollen wir wach auch sehen, wie andere leiden um uns her. Und wir wollen doch, dass in all dem Elend der Welt deine Herrlichkeit sichtbar wird. Du bist der Heiland, der heilt, der rettet, der sich der Elenden erbarmt. Herr, wir haben oft so träge Herzen. Mach uns heute mobil, dass wir Gutes tun, solange wir Zeit haben. Und wir wollen dir jetzt auch alle Sorgen sagen, was uns bedrückt und belastet, und wir wollen es bei dir in der Stille abladen.
Danke, Herr, dass du alles siehst und weißt, was uns bedrängt. Amen.
In diesem Gottesdienst sind Sie eingeladen, ausführlich von diesem Werk in Indien zu hören. Ja, schon ungewöhnlich, wenn Herr Dr. Deichmann neben seinen 1700 Geschäften und 18.000 Mitarbeitern eine Leidenschaft hat, den Ärmsten in großer Not zu helfen. Wir wollen jetzt ein kurzes Wort hören, damit wir einen Appetit kriegen für nachher, was wir hören. Bitte, Herr Dr. Deichmann.
Liebe Ludwig-Hofacker Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, Hinrich Schäffbuch hat mich eingeladen, um über die Arbeit eines relativ kleinen Missionswerkes hier zu berichten, auch ein bisschen von mir selbst zu erzählen, wie ich nun dazu komme. Aber es heißt natürlich Eulen nach Athen tragen, wenn ich hier in Stuttgart an diesem Ort davon erzähle, von wo so viele Segensströme in die ganze Welt strömen. Nun, wir sind tätig, immerhin seit langer Zeit in Deutschland in verschiedenen Bereichen, verschiedenen sozialen Bereichen, aber auch immer in vielen missionarischen Bereichen. Und dann hauptsächlich ist es Indien und dann Afrika und ein wenig auch in Griechenland. Ich bin gerne hierher gekommen, um Sie teilhaben zu lassen an dieser großen Freude, die uns immer wieder erfüllt, wenn wir diese Arbeit tun dürfen, wenn wir dann voller Dank zurückkommen über all das, was wir dort erfahren haben, an Führungen und Hilfe Gottes. Und es erweist doch immer, dass das Evangelium stärker ist als alles andere. Und wir dürfen die Hoffnung nicht nie aufgeben, denn wir leben ja, sind ja erfüllt von dieser lebendigen Hoffnung Jesu Christi. Wir brauchen Ihr Gebet. Ich bin nicht hergekommen, um Sie um Geld zu bitten. Natürlich, Geld braucht man für alle diese Dienste, aber Sie haben ja so viel selbst vor der Brust. Aber deshalb bin ich sicher nicht hier. Aber wir brauchen die gegenseitige Ermutigung, Ermutigung durch das, was ich Ihnen erzähle und das, was ich hier höre. Das ging gestern Abend schon so richtig los in dem kleinen Kreis. Ich Ich muss sagen, das hat mir richtig gut getan, die Mitarbeiter der verschiedenen Dienste kennenzulernen und jetzt heute Morgen hier an diesem Gottesdienst teilzunehmen, an dem vorbereitenden Gesang und dann an dem Chor. Und ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommen wird. Ich warte mit Ihnen auf das Wort, was uns gesagt wird. Ich will Ihnen berichten über Wort und Tat. Das ist der Name unserer Missionsgesellschaft, die in Indien in Verbindung ist mit der AMG. AMG steht dafür Advancing the Ministries of the Gospel, Förderung der Dienste des Evangeliums. Handelt sich um einen dreifachen Dienst. Wir haben das immer so verstanden. Man kann den Menschen in großer Not, die immer noch dabei sind, nah dabei sind, zu verhungern, ein Teil von denen, die unter schrecklichen Bedingungen leben oder krank sind, dass sie wirklich nur auf den Straßen umkommen. Man kann denen nicht nur das Evangelium predigen. Nur ist falsch. Natürlich das Evangelium predigen, aber das Evangelium schließt dabei an, dass man die Kranken heilt und dass man den Hungrigen zu essen gibt. Hungrigen zu essen gibt bedeutet auch den Kindern, die da rumlungern, Beheimatung gibt und schulisch weiterbildet und Berufsschulunterricht bildet. Also der dreifache Dienst besteht in Preaching, Healing und Feeding. Das kann man auf Deutsch gar nicht so schön ausdrücken, aber Wort verkündigen, predigen und dann heilen auf alle möglichen Weise, natürlich mit der Medizin, ich bin ja von Haus aus Arzt, und dann gibt man ihnen nicht nur einen Fisch zu essen gibt, sondern sie in die Lage versetzt, selbst diese Fische irgendwo zu züchten, damit sie dann weiterhin noch was zu essen haben. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, der guten Nachricht, das ist doch das Entscheidende, was die Welt nicht nur damals brauchte, sondern auch heute braucht. Nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland. Das erleben wir doch immer wieder. Wir sind viel zu bescheiden damit, viel zu zurückhaltend. Wir verstecken uns oft hinter Toren, auch unter frommen Toren kann man sich verstecken. Wir müssen gehören auf dem Marktplatz im Grunde genommen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gehabt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Nachricht, die die Welt verändert. Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Große Freude. Verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Jesus ist geboren. Gott war in Christus, die Welt mit sich versöhnend. Ich sage das mal in der Partizipialform, wie es dort im Originaltext steht. Gott war in Christus ihnen ihre Übertretungen, ihre Sünden vergebend, in uns das Wort der Versöhnung legend. Gott hat den zur Sünde gemacht, der keine Sünde kannte, aus dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, das Wort dieser Versöhnung. Das ist doch die gute Nachricht, die wir hinaustragen müssen in die ganze Welt. Das gilt auch hier, deshalb die Ermutigung möchte ich weitergeben. Das gilt für jeden Einzelnen, wo er auch ist. Und ich darf das auch zu Hause, ich darf das auch da tun, wo wir Geschäft haben, überall, wo ich auftauche. Man hat sich vielleicht hoffentlich nicht nur daran gewöhnt, aber ich kann nicht anders, genauso wie es mein Vater getan hat, um immer wieder von dem zu reden, was Gott für uns in Jesus getan hat. Ich kann wirklich sagen, wichtiger noch als Schuhe zu verkaufen und Geld zu verdienen, das habe ich mal in einem Vortrag gesagt, ist es von Jesus Christus zu erzählen, die Botschaft der Versöhnung in die Welt zu tragen, zu sagen, dass das Reich Gottes in Christus gekommen ist, dass Christus wiederkommen wird und dass wir uns danach auszurichten haben, was ewig gilt nach den Weisungen Gottes. Beim Abschluss meines letzten Besuches, 14. November in 98 in Indien, haben wir so ein Board-Meeting gehabt. Da waren die Aufsichtsratmitglieder, die sich dort einfach anders nennen, Board-Members einfach, zusammen. Und wir haben die Verse aus Römer 15, 18 und 19 gelesen. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, dass nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Glaubensgehorsam zu bringen, durch Wort und Tat. Da kommt das Wort Wort und Tat vor. in der Kraft von Zeichen und Wundern und in Kraft des Geistes Gottes. Und so ist es. Christus selbst wirkt durch die, die er zum Dienst berufen hat, in seiner Nachfolge bewirken Wort und Tat, Preaching, Healing, Feeding unserer indischen Brüder und Schwestern, dass Menschen zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus kommen. Hier wird der lebendige Christus bezeugt, wie er in seiner Gemeinde wirkt. Leprakranke werden geheilt. Blinde oder fast Erblindete können wieder sehen. Tausende zu Tod erkrankte Tuberkulosekranke werden gesund. Kindern wird geholfen in Tagesstätten, Schulen und Ausbildungsstätten. Eine Stadt erhält gereinigtes Wasser für die Slums. Den Armen wird frohe Botschaft verkündigt. Viele Menschen kommen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und lassen sich ihrerseits bereit machen für den Dienst in seiner Nachfolge, in Kraft des Heiligen Geistes. Wir können niemanden in seinem Innersten erreichen. Es ist Gott, der die Erleuchtung schenkt von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Sind die 5 Minuten rum oder noch? Da muss ich aufhören. Also das Weitere erzähle ich dann, dann nachher. Schönen Dank fürs Zuhören.
Viele haben den Film Untergang der Titanic gesehen und wir wollen noch einmal das Lied singen, das letzte Lied, das auf dem untergehenden Schiff von der Bordkapelle gespielt wurde, Näher mein Gott zu dir, weil das auf den Jakob Bezug nimmt und wir haben ja heute die letzte Predigt aus dieser Jakob-Reihe, 872 in diesem Liedheft, alle 5 Verse, 872. Da sind ja manchmal so Wendungen in Liedern drin, wo dann andere sagen, wer versteht denn das und baue mein Betel hier. Um das geht's heute hier in diesem Predigtext, 1. Mose 35 in Ihren Bibeln, Seite 40. 1. Mose 35, Vers 1 bis 8. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf und zieh nach Bethel. Darum haben wir den Vers gesungen. Und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Das war der Platz, wo viele Jahrhunderte später Josua mit den Israeliten, die aus Ägypten durch die Wüste gezogen waren, noch einmal sich versammelte und sagte: Leute, wie wollt ihr das halten? Da, wo unser Vorvater, der Jakob, einst den gesamten Dreck vergraben hat, der nicht taugte. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und sie brachen auf, und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie herlagen, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht jagten. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war, und er baute dort einen Altar und nannte die Stätte El Bethel, weil Gott sich ihm das selbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Die Familie ist heute in die Schlagzeilen gekommen. Und das vielleicht auch gelesen. Triumphgeheul vor ein paar Tagen, selbst eine staatlich beauftragte Person, die für Familie zuständig war, auch da ist die Ehe geplatzt. Manche haben es fast triumphierend ausgerufen. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Was können Sie erzählen über kaputte Familien bei Ihnen und um uns herum? Da geht's wild zu, da schreit man sich an, da fliegen die Türen zu oder man spricht überhaupt nicht mehr miteinander. Wenn man vielleicht auch schon auseinandergegangen ist. Familiennöte sind kennzeichnend für unsere Zeit heute. Aber wussten Sie, dass das auch schon kennzeichnend war für die Zeit der biblischen Väter? Da gab es Familiennöte und Ehenöte. Solange es Menschen gibt, der moderne Mensch ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders als der alte Mensch. Vor vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Und ich muss Ihnen erzählen, was in den Kapiteln dazwischen stand. Wir konnten ja nicht alles hier in dieser Predigtreihe unterbringen. Die Söhne von Jakob, er hat Galerie wunderbarer Söhne gehabt, und die waren wilde Raufbolde. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Söhne erzogen hat. Ich habe nur Töchter gehabt, deshalb war es immer herrlich und in Freuden. Und der Jakob, der ist verzweifelt über seinen Söhnen und hat gemerkt, da kann man überhaupt nichts machen. Und da war was ganz Schlimmes passiert in Sichem, dass die Schwester dieser Brüder, die Dina, von so einem jungen Dandy da verführt wurde, sexuell missbraucht wurde. Uralt, auch solange es Menschen gibt. Und die Brüder waren erbost und machen einen Rachefeldzug, so wie es junge Leute gerne machen, die sagen, in dieser Welt muss sich Gerechtigkeit siegen und wir greifen durch und wir schaffen eine neue Welt, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und am Ende sind bloß furchtbare Unrechtstaten geschehen. Und der Jakob sitzt in seinem Haus und hört, was geschehen ist. Mord und Totschlag durch seine Söhne. Seien Sie froh, solange das bei Ihnen noch nicht passiert ist in Ihrer Familie. Und erwartet er Dinge, die jetzt kommen sollen. Dann werden die Leute von Sichem aufbrechen und sich rächen für diese Morde, die die Söhne Jakobs getan haben. Eine grausame Situation.
Jakob ist wieder in der Angst. So haben wir ihn ja schon mehrfach kennengelernt. Wieder in der Angst, wie soll ich das meistern, diese schwierige Situation, die da vor mir steht? Mein erster Punkt, bloß nicht weiter wursteln im alten Trott. Bloß nicht weiter wursteln im alten Trott. Haben Sie Familiennöte? Dann muss man vielleicht zur Familientherapie. In der psychologischen Beratungsstelle. Das ist wichtig. Aber es geht oft nicht tief genug. Wo liegt denn die Ursache dieser schrecklichen Familiennöte? Das kann bloß Gott zeigen. Die Ursache, die zu diesen ganzen furchtbaren Dingen geführt haben, liegt darin, dass die ganze Familie Jakobs sich plötzlich wieder ganz weit von Gott entfernt hat. Und da wird plötzlich erzählt, und Gott kann das in solch einer Krise der Familie aufzeigen. Und ich bitte Sie, dass Sie in Ihrem Leben tief genug sich fragen, was ist in meinem Leben überhaupt falsch, dass ich solche Schwierigkeiten habe. Da merkt der Jakob plötzlich in unserer Familie, da gibt's ja noch Götzendienst, da sind ja noch solche Amulette und solche magischen Dinge, die da in meiner Familie gang und gäbe sind. Und über all den Dingen ist das Gebet so mau geworden, man hat das Wort Gottes nicht mehr beachtet, man ist jeder für sich so dahingelebt und hat gar nicht mehr nach dem Willen Gottes gefragt. Die Krisen, die man oberflächlich in unserem Leben beobachten kann, sind ja nur ein Ausdruck, dass unten etwas nicht stimmt. Nun können wir heute als moderne Menschen sagen, ist das eigentlich so schlimm, diese Götzenfigürchen, das ist ja ein Stück Volkstum und Volksbrauch, wie man es im Museum findet und so weiter. Aber das Furchtbare in unserem Leben ist doch, dass tief in unserem Innersten wilde, gottferne Leidenschaften toben. Haben Sie das bei sich schon mal entdeckt? Unheimliche Mächte. Wenn wir in den Strudel dieser Sogkräfte kommen, dann auf einmal werden wir gezogen und gerissen und gesteuert. Das sind ja nicht bloß etliche Menschen, die vielleicht mit ihren Süchten nicht mehr fertig werden, sondern wir kennen das doch aus unserem Leben. Und da ist eine ganz entschlossene Hinwendung nötig zu dem Gott, dem wir gehören, der uns geschaffen hat, der uns gerufen hat. Und wenn das oft in unserem Leben so durcheinander geht, dass wir mit unseren Sehnsüchten und mit unserer Hass und mit unserem Liebe und das alles nimmer zusammenbekommen, ist das ja nur ein Zeichen, große Durcheinanderbringer, die Macht der Finsternis in unserem Leben wütet. Und das merkt der Jakob in diesem Augenblick ganz klar, als das alles geschehen war. Das sind ja ganz dunkle Dinge, die in unserem Leben sich austoben können. Man erschrickt ja oft, was in unserem Kopf, in unserer Seele, in unserem Innersten an Wüsten, an hässlichen, an gemeinen Bildern losgetreten werden kann. Und deshalb sagt er, bloß nicht im alten Trott weiterwurschteln. Jetzt ist nötig eine ganz entschlossene Umkehr. Sie wissen doch, er wollte doch Gott folgen. Aber das brauchen wir im Leben je und da immer wieder diese Reinigung, diese Heiligung unseres Lebens. Das Steuer herumreißen, jetzt ganz klar die Dinge ordnen und zurechtbringen, damit das richtig gehen kann. Was ist das bei Ihnen? Sind es bei Ihnen bloß Fantasien in Ihrem Leben, gegen die Sie ankämpfen? Sind das Bücher oder Schriften? Sind das Filme oder was haben Sie? Videos? Was ist das? Was Sie im Innersten da bestimmt, wo Sie spüren, das ist irgendwo nicht recht. Und mein Leben ist in der Unruhe, in der Gier. Ist es die Bitterkeit, der Hass, dass sie nicht vergeben können, dass sie Streit über Jahre weitertragen? Und das entlädt sich plötzlich so explosionsartig wie bei diesen Söhnen Jakobs. Und da gräbt Jakob ein Grab, wie es hier steht, unter der Eiche der Terebinthe von Sichem. Und dann werfen sie all das hinein, was vor Gott nicht recht war. Da werfen sie diese Amulette hinein und diese Götzenfiguren. Jesus will die erste Liebe von uns haben. Und alles, was dem entgegensteht, werfen sie es weg. Es ist befreiend, rechnen sie nicht lang um, was sie verlieren. Sie verlieren gar nichts. Es ist befreiend, was wir weglegen, um wieder die alte Verbindung herzustellen. Weil Gott ein eifernder Gott ist. Gott will nicht, dass wir andere Götter neben ihm haben.
dass nicht andere Mächte uns bestimmen können, dass etwas anderes uns wichtig ist und von Gott wegtreibt. Deshalb ist das so wichtig, auch gerade für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, dass Sie heute einen Schnitt machen und sagen, ich will brechen mit Gewohnheiten in meinem Leben, das taugt nicht, das hindert mich in der Nachfolge von Jesus. Das stört meine Hingabe in der Liebe. Und das zerstört mein Leben und ich möchte das ändern. Eine ganz frohe Sache, die die tun. Machen Sie es nicht mit griesgrämigem Gesicht, dass Sie sagen, ach, jetzt muss ich das auch noch hergeben. Es ist ein Befreiungsschlag. Ich will ein Grab schaufeln. Nein, Sie brauchen gar kein Schaufeln. Legen Sie es unterm Kreuz Jesu nieder. Herr Jesus, es gibt so viel, was mich von dir wegzieht. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten, sagen wir es so, gefangen nehmen lassen von so viel. Es hat mich so weit von dir weggetrieben. Ich will wieder zu dir zurückkommen und deinen Weg gehen. Und Jakob hat es nötig. Die Familienangehörigen von Jakob haben es nötig. Und wir, die wir die Nachfolger dieses Jakob sind, wir haben das nötig. Mein zweiter Punkt. Entschlossenes Handeln ist nötig. Entschlossenes Handeln ist nötig. Also jetzt will ich nochmal mit den Vätern reden, die Söhne haben. Können sie sich durchsetzen bei ihren Söhnen? Ihr Konfirmanden, ihr hört mal weg. Also wenn die 14 sind, da kann man ja nichts mehr an den Mann kriegen. Ihr könnt froh sein, wenn es mit 12 noch was hängen bleibt. Und manche Eltern, die sagen, doch, doch, das gibt, bei mir klappt es ganz gut. Dabei sitzen die ängstlich unterm Tisch und warten, was der Sohn macht. Gell? Die sagen, hast du nicht gesehen, wie ich noch frech unten vorgeguckt habe? Also der Terror, der ausgeübt wird, wo haben Eltern denn Autorität her? Eine ganz wichtige Frage in der Erziehung. Was kann man denn überhaupt so jungen Raudis sagen? Wie kann man die überhaupt zur Ordnung weisen? Und Jakob steht vor der schwierigen Aufgabe. Er muss diesen Söhnen sagen, jetzt, dass ein Neuanfang gemacht wird. Autorität wird ja immer verspottet. Und es ist heute schon so, dass man natürlich sagt, schon der Name Vater, das ist schon ein Witz. Und das will man gar nicht mehr. Und ich kann ja meine Autorität gar nicht mehr strapazieren. Autorität ist lächerlich geworden, wie wenn sie einer kostümiert mit irgendeinem witzigen Kleid. Was ist denn Autorität überhaupt? Das stimmt. Wer sind wir eigentlich, dass wir vor einer kommenden Generation reden, wo wir doch alle durch die gleichen Nöte durchmarschiert sind? Und genauso falsch gehandelt haben wie die jungen Leute. Da gibt es nur eine Ursache der Autorität und die kennt Jakob. Autorität, die auf den Knien im Gebet erkämpft wurde. Die vor Gott entstanden ist, weil man den Auftrag von Gott übernommen hat. Herr, du hast mir diese Söhne anvertraut. Und da ringt Jakob um diese jungen Kerle, da geht es nicht um irgendwelche Erziehungspraktiken, wie man richtig Danke sagt oder dass man nicht einen Teller runterschmeißen soll oder so. Sondern da geht es um ganz wichtige Dinge, dass man sein Leben vor Gott nicht verfehlt. Und ich bitte euch, ihr Eltern, ihr dürft großzügig sein bei euren Kindern in vielen Fragen der Erziehung. Aber das eine ist das Wichtige. Dass unsere Kinder nicht verloren gehen, nicht einen Weg ohne Gott gehen. Und da war dem Jakob wichtig. Noch auf dem Sterbebett hat er für seine Söhne gerungen. Das Wunderbarste ist, wenn Eltern für ihre Kinder beten. Und dann gibt es eine Autorität, die auf den Knien erkämpft ist. Ich habe schlichte, schwache Frauen gesehen, die wilde Rocker bekehrt haben. Weil sie das Herz von Menschen erreicht haben und weil sie Autorität hatten, die nicht gespielt war, sondern die von Gott kam. Und das ist wichtig, dass wir das wieder lernen, überhaupt im Umgang miteinander. Und für den Jakob geht es jetzt darum, dass diese schreckliche, furchtbare Sache zu einem Ende kommt. Er weiß in seiner Angst noch nicht, wie das ausgeht, wenn die Leute von Sichem sich jetzt rächen. Aber zuerst muss bei uns ein neuer Geist her. In unserer Familie muss etwas anderes werden. In unserer Ehe muss etwas anders werden. Gott will heute in unserem Leben Herr sein und es geht um den Segen Gottes heute. Und dann muss man ganz entschlossen handeln. Und deshalb das Letzte, ein neuer Weg steht offen. Jetzt habe ich Ihnen das Ganze noch nicht gesagt, man merkt es, dass man die Bibel im Zusammenhang liest. Jakob war ja ungehorsam gewesen. Als er einst geflohen war aus dem Elternhaus nach diesem schrecklichen Betrug, hat er ja da übernachtet in Bethel. Und er hat gesagt, Herr, wenn ich zurückkomme, will ich dir an dieser Stelle ein Gotteshaus bauen. Und jetzt war er zurückgekommen und hat es nicht gebaut. Er ist nach Sukkot gezogen, das ist in der Gegend von Sichem. Warum ist er da hingezogen? Ja, da waren bessere Geschäfte, da hat man besser Geld verdient, da waren die guten Viehweiden. Sie wissen doch, wie es im Leben ist. Sie haben auch mal gesprochen in großer Not, Herr, wenn du mich noch einmal herausführst aus dieser großen Angst, dann will ich dir ganz anders dienen. Und kaum ist man wieder draußen, da vergisst man das, da hat man die täglichen Sorgen. Ist die Dina vielleicht deshalb verführt worden, weil in Sichem ein anderer Geist herrschte? Sexuelle Freizügigkeit war vielleicht gang und gäbe dort. Bloß der Jakob war noch ein bisschen altmodisch, dass er nach den Geboten Gottes lebte. Von der Reinheit unseres Lebens wusste. Und vielleicht war das auch dort ganz üblich in Sichem, diese großen Spannungen, Auseinandersetzungen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo Gott Sie führt? Was Gott für Ihr Leben vorhat? Jakob ist doch von Gott gesegnet auf der Spur Abrahams. Was ist Ihr Leben? Wohin sendet Sie Gott? Was ist Ihr Auftrag? Was ist das Wichtigste, was getan werden muss? Und als die schlimme Familienkrise losbrach, war es von Jakob sofort klar, bei mir lief alles falsch in den letzten Monaten. Ich habe dem Herrn nicht treu gedient. Ich war ihm ungehorsam und deshalb tritt er vor seine Söhne. Deshalb in dieser von Gott geschenkten Autorität. Ihr, meine Familienmitglieder, wir ziehen nach Bethel. Und keiner fragt mehr, warum. Er sagt, ich war ungehorsam. Es ist was Wunderbares, wenn eine Familie erkennt, wir müssen das alles neu ordnen. Und dann, ich meine, Gott geht es nicht um die Gebäude, die Tempel, die man baut, ganz bestimmt nicht. Wir wollen nicht Steine verehren. Gott geht es um den Gottesdienst, der gehalten wird in Bethel. Und da hält Jakob einen Gottesdienst mit seinen Söhnen in Bethel. Kennen Sie dieses herrliche Geheimnis, wenn Eltern mit ihren Kindern am Morgen den Tag mit dem Gotteslob beginnen. Ich danke all denen, die in unserem Haus wohnen, die es ertragen, dass da morgens um 7 Uhr wir mit unserer, meine Frau hat eine schöne Stimme, ich habe eine krächzende Stimme, wenn wir da schon unser Lob singen und die Leute aus den Betten werfen. Aber das sollen die Nachbarn hören, die Elenden sollen es hören, dass Gotteslob erklingt. Und dass in ihren Familien die Väter zuständig sind, dass Hausandacht gehalten wird. Dass Gott die Ehre gegeben wird und dass die jungen Leute das hören, solange sie noch in unseren Häusern sind. Dass sie sagen, solange du hier bist, sollst du wissen. Und dass uns einen Stich ins Herz gibt, wenn wir wissen, heute Morgen fehlt einer. Weil er in der inneren Opposition steht. Wir wollen ihn lieben, bis er wieder teilnehmen kann in dieser herrlichen Gemeinschaft. Und dann passiert es, dass Gott seine Verheißungen wieder erneuert. Dort in Bethel sagt Gott zu Jakob, Jakob, du heißt jetzt Israel und ich will dich segnen. In der Familie gab es noch viel Leid. Als die schlimme Nachricht kam, dass Josef nicht mehr heimkehrte, als schließlich Benjamin in Gefahr stand, nicht mehr heimzukommen, was ist über den alten Jakob noch weggegangen? Aber er war ein Werkzeug Gottes in dieser finsteren Welt. Und das ist das, was Gott bei Ihnen machen will. Er will Sie gebrauchen wie den Jakob. Er will Sie segnen. Er will Sie in Ihren Aufgaben und Verpflichtungen gebrauchen, dass Sie sein Zeuge sind. Er will Ihnen Macht geben. Familienschwierigkeiten, Ehenöte gibt es auch bei Christen. Aber Gott will Ihnen Macht geben, dass Sie es meistern können. Und dass Sie drüber kommen in Güte und Barmherzigkeit. Und dass sie durch dieses Leben mit seinem Bangen und mit den Sorgen auf einmal einer sind, deren Stück weit die Herrschaft Gottes in dieser Welt verrichten darf, das ist doch das Größte, was es gibt, dass sie die Vollmacht Gottes haben zum Wirken und zum Tun seines Willens. Es ist was Wunderbares, wenn man an dem Grab steht, unter der Eiche von Sichem, oder wenn sie unter dem Kreuz Jesu stehen und sagen, Herr Jesus, jetzt nimm weg, Herz und Malme, brich, vernichte alle Macht der Finsternis. In meinem Leben, nimm's weg. Und ich will dir dienen. Ganz. Amen. Wir singen noch das Lied 385, mir nach spricht Christus, unser Held. 385, die Verse 1 bis 4. Beten. Herr, wir können nur danken für die Lebensführung bis zum heutigen Tag, für deine große Güte, für deine Geduld mit uns. Aber du beleuchtest das auch, wie manche Krise unseres Lebens den tiefsten Grund in unserem Ungehorsam, in unserer Untreue hat. In diesen bösen Kompromissen, die wir geschlossen haben. Herr, es ist uns leid, wo wir wider dich gesündigt haben, wo wir dein Wort nicht befolgt haben. Es gibt doch keine Befriedigung und kein Glück abseits von dir. Deshalb hilf uns jetzt, dass wir es ablegen unter deinem Kreuz und hineinwerfen. Wir danken dir, dass du uns frei und los machst, dass wir neu anfangen dürfen unter deiner Vergebung, dass es keinen Schaden gibt, der so groß ist, dass du ihn nicht vergeben könntest. Vielen Dank, dass wir jetzt in dieser Freude neu anfangen dürfen. Und da bitten wir dich, dass du uns segnest, auch in unseren Ehen und Familien, in unseren Verwandtschaften
Und dort, wo wir wohnen, in der Nachbarschaft, unter den Menschen, unter denen wir arbeiten und leben, dass wir Schuld offen und ungeniert beim Namen nennen. Und dass wir in deiner Liebe und in deiner Kraft in dieser Welt Neues tun, dass wir deine Boten sein können. Lieber Herr, wir wollen heute auch ganz besonders bitten für die, die wir ausgesandt haben, die draußen in der Welt stehen, in wichtigen Aufgaben, aber auch in großer Gefährdung, in Krieg und Hungersnot, in Krankheitsepidemien, in Armut. Und wir bitten auch für all die Menschen, die heute leiden, die kein sauberes Wasser haben, die hungern und die unversorgt sind. Gib uns Ideen, wie wir deine Liebe weiterreichen können, wie wir die Gaben, die du uns anvertraut hast, weitergeben, dass Menschen in Not geholfen wird. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Jetzt darf ich Sie einladen, drüben hinüber in den großen Saal. Schon in der Frühe waren Mitarbeiter Gemeinde tätig und haben für mehrere hundert ein schlichtes Mittagessen gekocht. Sie sind eingeladen, dabei zu sein. Ganz unkompliziert. Wir suchen die Gemeinschaft mit Ihnen und sollten Sie heute das erste Mal dabei sein. Also Sie können im Mövenpick wieder anders mal essen oder im Parkrestaurant. Wir laden Sie heute ein, weil die Gemeinschaft mit netten Menschen schön ist und weil wir das hören wollen. Jetzt wäre es schade, wenn irgendeiner nur in der Küche stehen würde. Darum machen wir das so. Und ich lade Sie alle ein, jetzt drüben dabei zu sein. Sitzen Sie bitte vor, dann geht's am besten noch, wenn der Chor nachher auch noch rein will, dann kann er auf die hinteren Plätze nachrücken. Der singt noch im zweiten Gottesdienst am Anfang. Aber deshalb gehen Sie gleich hinüber, wenn ich Sie bitten darf, dass Sie nicht nach Viertel vorkommen. Wenn die Glocken ausgeläutet haben für den zweiten Gottesdienst, weil das stört die anderen, die hören wollen, wenn da noch einer durchdeppert. Deshalb sind wir dankbar und wenn Sie nicht dazwischen rausgehen, das ist eine große Hilfe. Sie brauchen diesen Notizenzettel jetzt mit den Veranstaltungen. Und da steht zum Beispiel drauf, dass am nächsten Sonntag Sommerzeit ist. Wenn Sie um 9:30 kommen, brauchen Sie die Uhr nicht umstellen, kommen Sie gerade richtig zum zweiten Gottesdienst. Das gibt keinen dritten Gottesdienst am nächsten Sonntag. Da muss man aufpassen. Bibelabend am Dienstag, da ist leider bei mir ein Fehler passiert. Das ist aus den Abschiedsreden im Hass der Welt. Warum spricht Jesus so vom Hass der Welt? Das wird uns das nächste Mal beschäftigen. Also nicht das Thema, das im Notizenzettel ausgedruckt ist, sondern es ist eines weiter. Und hinten liegt dieses Heft des Reiseberichts von Dr. Deichmann, Wort und Tat. Da dürfen Sie sich bedienen, 300 Exemplare, umfassend über diese ganz eindrucksvolle Arbeit. Mich haben die Kinder in den Steinbrüchen so erschüttert, die da herausgeholt werden, jetzt schulisch betreut werden. Hunderte von Prostituierten, die resozialisiert werden. Unser Opfer geben wir heute für ein anderes Stück dieser Arbeit von Wort und Tat, für die vielen Tuberkulosekranken. Tuberkulose breitet sich ja ganz stark wieder aus unter den Armen. Und das sind Leute, da kann man helfen. Und wir werden nachher mehr davon hören, dafür ist heute das Opfer bestimmt. Wir haben in der Passionswoche diese Bibelabende, diese Bibelvorträge. Das ist ein ganz reiches Programm, da liegt hinten der grüne Zettel. Es ist mir wichtig, dass Sie den noch sehen. Wir haben dann zwei Bibelvorträge und die Passionsandacht. Die Passionswoche ist uns wichtig, des Leidens und Sterbens Jesu ganz besonders zu gedenken. Da geht's. Ist das wirklich wahr? Ist Jesus der Gottessohn und wahrer Mensch? Wollen wir auch begreifen? Dann geht es um manche andere Frage. Im Programm
geht es zum Beispiel auch um die Frage, darf man Juden sagen, dass Jesus Christus der Heiland ist? Am Kirchentag wird es ja ein erschütterndes Nein dazu geben zum Evangeliumsdienst für Israel. Die Wellen schlagen jetzt schon hoch. Ich freue mich, dass der Vorsitzende des Evangeliumsdienstes für Israel da ist und uns in zwei Vorträgen einfach einführt. Wie ist das dazu gekommen, dass es heute wieder Gemeinde von Jesusgläubigen Juden auch in Stuttgart gibt? Wir freuen uns darüber und wollen Anteil nehmen. Das alles ist auf dem grünen Programm, wenn Sie sich hinten bedienen und dann mitnehmen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.